stellt sich nicht nur in diesen Tagen, sie zählt zu den Grundfragen unseres Lebens. Was hat Bestand? Was bleibt bei dem, was wir tun und lassen? Woran erinnern sich Menschen, wenn sie sich an uns erinnern? Im Licht dieser Fragen beeindruckt das Schlussfazit, das Jesus im heutigen Predigttext zieht. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Bevor ich uns die ganze Begebenheit lese, will ich uns drei Leitfragen mitgeben. Woran orientieren wir uns bei unserem Tun? Woran sollen andere denken, wenn sie sich an uns erinnern? Was bleibt und was darf auch getrost zerbrechen? Ich lese uns den Predigttext für den heutigen Sonntag aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 14, die Verse 3 bis 9. Und als er in Bethanien war, im Hause Simeons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl, und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach: Lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Dass etwas Bestand hat in unserem Leben und der Erinnerung wert ist, dafür sehe ich, angestoßen von unserem Bibelwort, drei Herausforderungen. Erstens klare Prioritäten, zweitens ein nötiger Zerbruch und drittens eine bleibende Liebe. Erstens klare Prioritäten. Die Frage, was im Leben zählt, hat man vor 2000 Jahren nicht anders beantwortet als heute. Was im Leben zählt, das sind Geld, Statussymbole wie teures Parfüm und dann natürlich zählt ganz wesentlich, was andere über einen denken. Damals wie heute. Was haben die Menschen damals über jene Frau gedacht? Die Antwort fällt relativ leicht. Schwieriger wird es schon bei der Frage, was dachte die Frau, dass die anderen über sie denken oder denken sollen. Bleiben wir zunächst bei der ersten Frage. Was die Gäste damals über jene Frau dachten, das ist ausgesprochen oder unausgesprochen klar. Was platzt die hier einfach so rein? Was spielt die sich so auf? So eine Geldverschwendung. Was hätte man mit dem Geld nicht alles machen können? Woher hat die überhaupt so viel Geld? Und dann schwankt die Stimmung zwischen Fremdschämen und Empörung, wobei sich vielleicht auch der eine oder andere kurze Gedanke darunter mischen mag. Warum hatte ich nicht selbst den Mut und die Idee dazu? Um dann aber doch gleich wieder zu kippen in, wie kann man nur. Nur einer in der Runde nimmt die Dinge anders wahr. Und vor allem den Menschen dahinter. Jesus die Liebe, die ihm jene Frau zuteil werden lässt. Und dann nimm das sie in Schutz. Lasst sie, was bekümmert ihr sie? Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man da sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Es ist eine Frage der Priorität. Dass etwas Bestand hat in unserem Leben und der Erinnerung wert ist, dafür braucht es klare Prioritäten. Und eine erste Priorität, die uns jene Frau vorlebt, heißt Jesus. Jesus zuerst. Von den anderen so aufgebrachten Gästen wissen wir nichts mehr. Von jener Frau wird man sich noch im Himmel erzählen, weil es für sie allein ausschlaggebend war, was Jesus über sie denkt. Jesus, ihm will sie gefallen, ihm will sie eine Freude machen, ihm will sie ehren. Und dann kommt zur Frage, was die anderen über einen denken, die Macht des Geldes. Wieder setzt die Frau ihre Prioritäten so, dass man noch heute von ihr spricht und ihr tun bleibenden Wert hat. Für mehr als 300 Silbergroschen hätte man dieses Öl verkaufen können. Die Summe ist unglaublich. 300 Silbergroschen, das entsprach einem Jahresgehalt. Und deshalb sitzt der Vorwurf, hier ist gerade mal ein Jahresgehalt verduftet. Da stellt es in der Geschichte direkt im Anschluss doch einer deutlich klüger an. Während die Frau 300 Silberstücke verschwendet, hat er immerhin 30 Silberstücke an Jesus verdient. Mehr als ein Monatsgehalt verdient Judas mit nur einem Kuss. Was für ein Deal. Auf den ersten Blick ist geklärt, wer hier rechnen kann. Auf den zweiten sieht die Sache schon anders aus. Judas wird von seinem schlechten Gewissen zerfressen und nimmt sich das Leben. Während die Frau, die ihre 300 Silberlinge an Jesus verschenkt, unendlich reich ist. Was hat Bestand und was verleiht uns Bestand? Das ist eine Frage der Priorität. Wobei die Pointe letztlich nicht die ist, was die anderen denken. Oder was ich habe oder nicht habe. Deshalb lautet die entscheidende Frage unserer Erzählung auch nicht, was zählt, sondern wer zählt. Wer ist leidend für dein Tun und für dein Lassen? Oder noch pointierter, wer ist Jesus für dich? Indem Jesus von jener Frau gesalbt wird, einem Ritual mit dem jemand zum König erklärt wird, bekennt auch sie, Jesus, du bist der König. Und sie lädt uns heute ein, es ihr gleich zu tun. Auch wenn in dieser Welt scheinbar andere und anderes das Sagen haben, Jesus, du bist der Herr. Auch wenn es in dieser Welt scheinbar so wichtig ist, was andere über mich denken, entscheidend soll sein, was du, Jesus, über mich denkst. Was ich habe und was ich bin, soll dir gehören. Dir vertraue ich. Dich liebe ich. Jesus, du bist der König. Jesus, du bist mein König. Das sind klare Prioritäten. Jesus zuerst. Bevor ich zum zweiten Punkt komme, will ich unseren Blick auf einen für den alten Orient typischen Gegenstand lenken, von dem es in unserem Bibeltext heißt, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. An diesem Bild eines Alabasterfläschchens bin ich hängen geblieben. Verbunden mit der Frage, kann es sein, dass manchmal Dinge in unserem Leben zerbrechen müssen, dass etwas heilvoll ist? zweitens nötiger Zerbruch. Da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem kostbarem Nardenöl und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Ohne die Bereitschaft dieser Frau, ihr Alabasterfläschchen zu zerbrechen, wäre das kostbare Öl darin vergammelt. Für die weite Reise dieses wertvollen Nardenöls war dieses Gefäß unabdingbar. Aber jetzt musste es zerbrechen, sollte das Öl seinen Dienst tun. Und so meine ich, müssen manchmal auch Dinge in unserem Leben zerbrechen, dass Heilvolles freigesetzt werden kann. Damit sage ich nicht, dass jeder Zerbruch im Leben einen Sinn hat. Leid und Zerbrechen sind so oft ohne Sinn, sondern nur ein Teil dieser biblisch gesprochen gefallenen Welt. Also es geht nicht darum, für alles Leid nun einen Sinn zu suchen, wohl aber um die Frage, was wir daraus machen, wenn Dinge in unserem Leben zerbrechen. Ich kann den Alabasterfläschchen meines Lebens nachweinen. Ich kann aber auch Gottes Salböl fließen lassen. Und das ist eine Frage der Entscheidung. Ich kann den Alabasterfläschchen meines Lebens nachweinen, aber ich kann auch Gottes Salböl fließen lassen. In diesen Tagen weinen wir vielem nach. Großen, aber auch banalen. Ich will es bei allem, was zerbricht, üben, offen und sensibel dafür zu sein, wo Gott im Zerbruch etwas Heilvolles schenken möchte. Aber auch beim Blick über die Corona-Zeit hinaus, zurück oder auch nach vorne. Vielleicht gab es eine berufliche Krise. Ein Traum, der zerbrochen ist. Oder dass sich Dinge im Beruf problematisch zuspitzen. Vielleicht ist das solch ein zerbrechendes Alabasterfläschchen, wo es Gott vielleicht auch zulässt, dass hier etwas zerbricht in deinem Leben. Weil er dich vielleicht nicht in dieser Alabasterflasche gebrauchen will, sondern etwas in dich hineingelegt hat, das er jetzt freisetzen will, um dich heilvoll zum Segen für andere zu gebrauchen und zu seiner Ehre. Vielleicht auch durch einen Stellenwechsel oder den Schritt in den hauptamtlichen Dienst deines Missionswerkes. Zerbruchserfahrungen gibt es viele. Vielleicht haben Menschen dich enttäuscht und verletzt. Dann hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt aus alledem Bitterkeit fließen, hinein in die Jahre und in die Beziehungen, die dir noch gegeben sind, oder du gibst dem Raum, was Gott in dich hineingelegt hat, an Begabung, an Frucht des Heiligen Geistes, dass aus dieser Krise Neues entsteht und statt Bitterkeit Segen fließt. Ihr jungen Leute, vielleicht ist in eurem Leben ein Beziehungstraum nicht wahr geworden oder zerbrochen. Oder muss eine Beziehung vielleicht noch zerbrechen, weil du genau weißt, dass Gott sich diese Beziehung anders vorgestellt hat. Und er dir einen Partner schenken möchte, mit dem du zusammen Team für Jesus sein kannst. Da kam eine Frau, die hatte ein Alabasterfläschchen mit unverfälschtem kostbarem Nardenöl und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Und wenn das Alabasterfläschchen der Gesundheit zerbricht, dann schmerzt das im wahrsten Sinn des Wortes. Gott so gewollt ist oder einen Sinn hat. Nein, Leid ist oftmals sinnlos und nur Teil dieser kaputten Welt. Und ich sage auch nicht, dass wir nicht um Brüche oder Zerbrochenes weinen dürfen. Natürlich dürfen wir klagen und weinen, die Bibel macht es uns vor. Aber jene Frau mit ihrem Alabasterfläschchen und dem daraus fließenden kostbaren Öl fordert uns herauszuschauen, wie ich Gott in diesem Leid, im Zerbruch Raum geben kann, dass sein Heil fließt. Und dass nicht der Zerbruch das letzte Wort hat, sondern sein Heil. Ihm zur Ehre und zur Königssalbung und meinen Mitmenschen zur Wohltat. Deshalb, lass das in dich hineingelegte Salböl fließen. Auch wenn dafür das eine oder andere Alabasterfläschchen zerbrechen muss. Bevor wir zum dritten kommen, erinnern wir uns noch einmal an dieses beeindruckende Fazit von Jesus. Wenn er am Schluss formuliert, wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch da sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Entscheidend für dieses Fazit ist die Haltung jener Frau. Klare Prioritäten, Jesus zuerst, die Notwendigkeit von mancherlei Zerbruch und ich meine noch ein drittes, bleibende Liebe. Salböl für mehr als ein Jahresgehalt. Die Bereitschaft, sich davon freizumachen, was die anderen über einen denken. Der Mut, dass etwas zerbrechen darf, damit Segen fließt. Und schließlich dieses Bekenntnis, Jesus, du bist der König und du bist auch mein König. Weshalb tut jene Frau, was sie tut? Weshalb lebt sie solch eine im wahrsten Sinn des Wortes verschwenderische Liebe? Ich glaube, die Antwort liegt auf der Hand. Weil auch Jesus genau solch eine verschwenderische Liebe gelebt hat und lebt. Mit ihrer verschwenderischen Liebe erwidert jene Frau die verschwenderische Liebe von Jesus. Mit ihrer verschwenderischen Liebe bekennt sie, Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich, weil du mich angesehen hast, wo all die anderen so oft nur auf mich herabsehen. Ich liebe dich, Jesus, weil du mich berührt hast, wo die anderen mich so oft nur benutzen. Ich liebe dich, weil du mir zuhörst und nicht die Augen verdrehst, wenn mir etwas auf dem Herzen liegt.